Hallo, herzlich willkommen bei Radio Darmstadt, eine Live-Übertragung von den Meta Rhein-Main Chaos Days in Darmstadt. Mein Name ist Sven Fössing und ich begrüße euch herzlich zu meiner Sendung Über Unwetter.
The other night, quite far to go. I put a pedal to the metal, like the engine rail just held for the very next show. We smell like a bar hung over in the car, just trying to get a little bit of sleep. But Rush just said, boys, it's beer o'clock. No quitters on the highway to hell.
Let cigarettes burn, the booze go round, the radio's playing our favorite sound.
Rodeo, radio, MTV, all the more.
Rodeo, radio, more or less, you're in for.
Rodeo, radio, rodeo, radio, rodeo, radio, rodeo, rodeo, radio.
Well, the party and the band just started before we still had one hour to go.
When a cop car passed and he pulled us out,
and a little fat sucker just started to shout,
we don't like your kind of folks around here, so better hit the road, fuck off.
So we paid our bill, put the pedal to the metal, hit the moon, and when we drove up, I let the cigarette burn, the booze go round, the radio playing our favorite sound.
Rodeo, radio, MTV, all the more.
Rodeo, radio, more or less, journey home.
Rodeo, radio, rodeo, radio, rodeo.
Show way out of control, kick ass and the girls kept fainting in first row. Party backstage just blew our heads up, wish that we could have a day off.
Got no way next, get quiet by the gold, so we're hopping to the van, to the paddle, to the man.
Wish mad like a bar hung over in the car, just trying to get a little bit of sleep.
But Gus just said, boys, it's 3 o'clock, no quitters on the highway to hell.
Let the cigarettes burn, the booze go round, the radio's playing our favorite sound.
Rodeo,
no MTV.
Herzlich willkommen zur Sondersendung Unwetter auf den Chaos Rhein-Main-Days in Darmstadt. Mein Name ist Sven Fössing und ich begrüße euch recht herzlich dazu. Ja, ich selber habe ja einige Hobbys, die so mit Unwettern und Extremwettersituationen zu tun haben. Da könnte ich euch eigentlich auch so ein bisschen was drüber erzählen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, es ist immer blöd, wenn man die ganze Zeit selber redet, und habe mir für die Sendung ein paar Interviewpartner ausgesucht, mit denen wir nachher noch ein Telefoninterview führen werden. Ja, das werden dann einmal sein Dr. Bernold Feuerstein, Ansgar Berling von Skywarn. Und zum Thema Sturmjagd habe ich mir noch Ike Neidert ausgesucht. Und ja, dann würde ich sagen, dann legen wir gleich auch mal so langsam los. Und ja, ihr hört schon ein bisschen im Hintergrund, ein paar Gewittersounds habe ich auch noch da. Und ja, starten wir erstmal wieder mit Musik.
Not a soul in sight. The city's looking like a ghost town on a moonless summer night. Raindrops on the windshield, there's a storm moving in. He's heading back from somewhere that he never should have been. And the thunder rolls. And the thunder rolls. Every light is burning in a house across town. She's pacing by the telephone in her faded flannel gown, asking for a miracle, hoping she's not right, praying it's the weather that's kept him out all night. And the thunder rolls. Thunder rolls. The thunder rolls and the lightning strikes. Another love grows cold on a sleepless night. As the storm blows all out of control, deep in her heart, the thunder rolls. Waiting by the window when he pulls into the drive. She rushes out to hold him, thankful he's alive. But all the wind and rain, a strange new perfume blows, and the lightning flashes in her eyes, and he knows that she knows. And the thunder rolls. The thunder rolls and the lightning strikes. Another love grows cold on a sleepless night. As the storm blows on out of control, deep in her heart, the thunder.
Ja, kommen wir nun zu meinem ersten Interviewpartner. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn ich die ganze Zeit allein reden würde, das fände ich ein bisschen langweilig und würde auch nicht der Unterhaltung dienen. Als ersten Interviewpartner habe ich mir ausgesucht Dr. Bernold Feuerstein. Er ist Privatdozent an der Universität Heidelberg für den Bereich Physik. Außerdem ist er Mitglied bei Skywarn. Und Tordach. Tordach ist ein Kompetenzzentrum von Wissenschaftlern, um Informationen über lokale Unwetter zu sammeln. Und zu Skywarn kommen wir dann später noch. Ja, noch zur kleinen Information. Das Rauschen in der Telefonleitung und das Brummen wird sich leider nicht verhindern lassen, deshalb nicht wundern. So, kommen wir nun zum Interview. Herr Feuerstein, in manchen Medien hört man immer wieder, dass die Unwetter und deren Intensität in Deutschland stark zunehmen würde. Was können Sie uns dazu sagen?
Nun, da muss man erstmal unterscheiden, was man überhaupt unter einem Unwetter versteht. Es gibt ja einerseits recht großflächige Wetterereignisse, man denkt an das Elbe-Hochwasser oder den Sturm Lothar. Und dann das Gebiet, was mich jetzt hauptsächlich beschäftigt, die lokalen Unwetter. Und gerade was die lokalen Unwetter angeht, kann man sicherlich sagen, dass die Aufmerksamkeit und die Beobachtung von solchen Unwettern zugenommen hat. Man erfährt mehr darüber. Das muss aber nicht heißen, dass die tatsächliche Zahl oder Intensität tatsächlich zugenommen hat. Das ist Gegenstand der Forschung.
Gut, also ist das halt einfach nur, die Leute nehmen das halt irgendwie mehr auf, da auch mehr aufgezeichnet wird und sowas.
Ja, also es gibt ja viele Ereignisse, die früher zum Beispiel über die Lokalpresse hinaus kaum bekannt geworden sind. Die sieht man heute gegebenenfalls schon in den Hauptnachrichten. Ja. Und das ist also ein Faktor. Wie groß der tatsächlich ist und was sich eventuell dahinter an einem eventuellen tatsächlichen Anstieg verbirgt, das ist noch nicht klar. Ja. Aber man muss festhalten, dass also der Beobachtungseffekt und die Aufmerksamkeit ein ganz wichtiger Faktor ist.
Und so für diese, als Ursache für diese Extremwettersituation hört man häufig, dass der Klimawandel dafür verantwortlich ist. Und wie sieht's da aus? Trifft das zu oder findet der überhaupt schon statt oder ist das halt einfach auch nur so ein Hirngespinst?
Ja gut, man liest und hört darüber viel. Die Klimaerwärmung, die globale Erwärmung kann man als gesichertes Faktum ansehen. Wenn man sich also die Temperaturzeitreihen der letzten 150 Jahre anschaut, sieht man einen deutlichen positiven Trend. Gleichzeitig auch noch erste Anzeichen für eine gewisse Beschleunigung des Anstiegs in den letzten, sage ich mal, 2 Jahrzehnten. Was das aber jetzt für das Wetter konkret bedeutet, ist natürlich viel komplizierter. Denn das sind ja Mittelwerte. Das kann regional sehr unterschiedlich ausfallen. Und wenn man jetzt das herunterbricht auf ein ganz lokales Ereignis wie ein Gewitter oder gar ein Tornado, ist das noch schwieriger. Gegenwärtig kann man aus den Daten, die man in großer Zahl zum Beispiel aus den USA hat, da gibt es ja allein schon durch die große Fläche und dann durch noch klimatische Bedingungen sehr viel mehr lokale Unwetter. Da hat man seit 50 Jahren eine sehr umfangreiche Datenbank. Die lässt so bis heute keinen signifikanten Anstieg von lokalen Unwettern erkennen, ist auch im letzten Klimastatusbericht des IPCC so festgehalten worden. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht in der Zukunft eintreten könnte.
Sie haben gerade Tornados angesprochen. Tornados werden in Deutschland ja eher eigentlich so in den Medien als ungewöhnlich dargestellt und immer nur von einer geringen Anzahl wird da gesprochen. Wie sehen Sie das? Wie schaut da die Realität aus? Und gibt es sowas wie Tornado-Elle in den USA eigentlich auch in Deutschland?
Ja, ist eine interessante Frage. Und hier kommen wir natürlich ganz deutlich in den Bereich auch der Beobachtungswahrscheinlichkeit von solchen Phänomenen. Der Tornado ist das kleinräumigste unter allen Schwergewitterphänomenen. Es tritt also meistens nur für wenige Minuten auf, über einem kleinen, schmalen Spur, vielleicht von einigen Kilometern Länge, vielleicht 100 Meter Breite. Und je schwächer dein Tornado ist, umso weniger Spuren hinterlässt er. Und es ist nur eine Tatsache, auch in den USA, dass die allermeisten Tornados schwach sind und keine verheerenden Schäden hinterlassen. Die Ereignisse, von denen man dann im Fernsehen erfährt, das sind die wenigen, aber dann auch sehr gefährlichen, verheerenden Ereignisse. Es ist dann so, dass man vorsichtig schätzen kann, dass wir in Deutschland mindestens 20 bis 30 Fälle pro Jahr haben, was aber von Jahr zu Jahr stark schwanken kann, mit einer sicherlich noch hohen Dunkelziffer. In den letzten Jahren geht also die Zahl der Beobachtung eher in Richtung vielleicht von 40 pro Jahr. Aber diese Zahlen müssen noch gefestigt werden. Wichtiger sind vielleicht Angaben, was die signifikanten Fälle angeht. Also sage ich mal, Tornados, die wirklich schon schwere Schäden verursachen. Da gibt es ja die sogenannte Fujita-Skala, die reicht von F0 bis F5. F0 ist eine normale Sturmböe und F5 ist verheerend, macht also auch massive Häuser kaputt. Und es wird so gefährlich ab F2 aufwärts. Und wenn man diese Fälle betrachtet, da hat man einige pro Jahr. F3 vielleicht einige pro Jahrzehnt. Auf einen F4 muss man dann schon Jahrzehnte warten. Der letzte war 1986. Und ein F5 kann man in Deutschland als Jahrhundertereignis bezeichnen.
gut. Ich denke mal, in der F5 auch in der, wenn man mal gerade doch stark besiedelten deutschen Gegend wäre auch nicht ein nicht, sagen wir mal, angenehmes Ereignis.
Nein, das wäre eine tatsächlich große Katastrophe. Um auf Ihre zweite Frage zu kommen mit der Tornado-Allee. Es gibt eine Region, wo man wohl schon annehmen kann, dass es da eine gewisse Häufung gibt. Das ist der Nordwesten Deutschland, das norddeutsche Tiefland. Man kann auch meteorologische Gründe dafür angeben. Das hängt davon ab. Tornado braucht ja einerseits Gewitterwolken, eine Labilität der Atmosphäre, starke Aufwinde, aber auch ein bestimmtes Windprofil, eine Windänderung, Richtungsänderung und Zunahme mit der Höhe, welche letztlich den Drehimpuls zur Verfügung stellt, der dann zur Rotation der Wolke und auch des Tornados führt. Und diese Gegebenheiten scheinen also auch im norddeutschen Flachland und auch in den Niederlanden, im Nachbarland, gehäuft aufzutreten.
Was mir noch so häufig aufgefallen ist, ist, dass man öfters mal von der Windhose dann wieder ein Tornado hört. Was ist da der Unterschied?
Ja, auch ein interessantes Thema. Da hat sich ein gewisser Wandel vollzogen. Wenn Sie jemanden vor, sag ich mal, 80 oder 100 Jahren in Deutschland gefragt hätten, was er unter einer Windhose versteht, dann hätte er Ihnen etwas beschrieben, was identisch mit dem Phänomen ist, was man in den USA Tornado nennt. Also das waren Synonyme. Dann im Laufe der Zeit hat der Begriff Windhose sich verwässert. Das wurde alles Mögliche, also bis hin zu so kleinen Staubteufeln, die man öfter mal in heißen Tagen sieht, als Windhose bezeichnet oder auch irgendeine Gewitterböe. Da fiel auch oft das Wort Windhose. Es wurde unklar, was damit genau gemeint ist. Tornado war immer klar. Damit verband man einen meistens sogar verheerend sich auswirkenden Sturm, und den es angeblich nur in Nordamerika gibt. Wenn man das jetzt vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet, ist eine Windhose nichts weiter als ein Tornado über Land, eine Wasserhose ein Tornado über einer Wasseroberfläche.
Ah ja, das ist ja auch schon mal interessant zu wissen, weil da hört man halt immer noch, dass da von den Medien her natürlich immer gerne abgegrenzt wird.
Zum Beispiel das Wort Mini-Tornado geistert durch verschiedene Medien,
ja.
Ist schwer auszurotten, aber es ist eigentlich ein unsinniger Begriff, den es gar nicht gibt. Weder ist eine Windhose ein Mini-Tornado, noch gibt es sowas, sondern eine Windhose ist ein Tornado. Aber nicht jeder Tornado ist notwendig sehr stark oder verheerend.
Mal kurz auf die Tornados zurückzukommen. Gut, kann man denn heutzutage sowas überhaupt voraussagen?
Ja, auch ein sehr wichtiges Thema. Dann nehme ich wieder das Beispiel USA. Denn man muss ja anerkennen, dass dort die Tornado-Fahrt schon mehrere Jahrzehnte Tradition hat. In Deutschland gab es zwar mal Ansätze dazu, die älter sind als in den USA. Zum Beispiel von Alfred Wegener, das ist aber dann wieder eingeschlafen. Und wirklich in großen Stil und systematisch gibt es hervorragende Untersuchungen aus den USA. Man hat Frühwarnsysteme eingerichtet unter Ausnutzung von Radardaten, wo man schon bevor der Tornado sich selber bildet, verdächtige Rotation in den Wolken nachweisen kann, mit sogenanntem Dopplerradar. Und die Einführung dieses Systems mit Unterstützung von Beobachtungen vor Ort am Erdboden, von sogenannten Sturmbeobachtung, Stormspotter genannt, da kommen Sie auch beim Thema Skywarn noch drauf, konnte dann dramatisch die Zahl der Tornado-Opfer in den USA gesenkt werden. Und zwar ziemlich rasch, also der Übergang, also in den 40er Jahren gab es das noch nicht, das wurde in den 50er Jahren aufgebaut und hat signifikant gleich etwa um einen Faktor 10 die Zahl der Tornado-Opfer reduziert. Das zeigt, Tornado-Vorwarnungen sind möglich, sind heute in den USA üblich. Und Skywarn zum Beispiel ist ja auch ein Beitrag, eben das Vorwarnsystem für Unwetter, lokale Unwetter auch verschiedener Art. Das betrifft ja auch normale Gewittersturmböen, siehe Berlin 2002, die sehr gefährlich sein können, zu verbessern.
Herr Feuerstein, dann danke ich Ihnen recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen dann noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
So, da sind wir wieder und kommen auch direkt dann gleich zu dem nächsten Interviewpartner. Und zwar habe ich mir dann ausgesucht Ansgar Berling vom Verein SkyOne Deutschland, in dem ich auch hier hessenweit aktiv bin. Ja, und da werde ich euch jetzt das Interview abspielen.
Am Telefon habe ich Ansgar Berling vom Verein SkyOne Deutschland. Grüß dich, Ansgar.
Ja, hallo Sven.
So, ja, dann starten wir auch gleich mal los. Was ist denn genau SkyOne? Was kann man sich darunter vorstellen? Und welche Ziele verfolgt so dieser Verein?
Nun, SkyOne ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein, der sich als Zielsetzung gesetzt hat, ein funktionierendes Unwetterbeobachtungsnetz flächendeckend über Deutschland aufzubauen. Und unser Ziel ist es einfach, die bisherigen Unwettermeldungen weiter zu verbessern.
Unwettermeldungen in dem Sinne bekomme ich ja eigentlich schon vom jetzt Deutschen Wetterdienst oder der Unwetterzentrale, hört man ja immer die Meldungen im Radio oder im Fernsehen, dass sie daherkommen. Was ist jetzt da so der Unterschied?
Nun, du hast natürlich völlig recht. Die Unwettermeldungen kommen vom Deutschen Wetterdienst und von der Unwetterzentrale Meteomedia Jörg Kachelmann. Wir machen ja auch keine Unwettermeldungen, sondern wir geben Unwetterbeobachtungen ab. Das heißt, wir sind mehr das Auge am Gewitter oder am Sturm selber. Und unsere Meldungen gehen dann zum Deutschen Wetterdienst und der UWZ. Dort werden die aufbereitet und dann über das allgemeine Warnsystem, über Internet, Radio etc. verbreitet.
Die kann dann auch in dem Sinne jeder erhalten?
Die kann natürlich jeder Bürger erhalten. Wer sie haben möchte, direkt von uns, kann sich bei uns anmelden. Oder aber sie laufen direkt über den Deutschen Wetterdienst oder UWZ übers Internetradio.
Das klingt ja schon mal klasse. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Aus welcher Situation ergibt sich so eine Meldung? Wie sieht das aus, das Ganze?
Ja, wie ich schon sagte, also SkyOne ist das Auge im Unwetter. Unsere Beobachter sind unterwegs mit dem Auto zum Beispiel oder sitzen im Garten, wie auch immer. Es zieht ein schweres Gewitter auf, was auch den Anschein erweckt, ein Unwetter zu sein. Und dort gibt es bei uns sogenannte Meldekriterien. Wenn die überschritten werden, geben unsere ausgebildeten und geprüften Advanced-Spotter, so nennen die sich, eine Meldung per Telefon ab. Die läuft in unser Meldezentrum rein und wird vollautomatisch aufbereitet und an die jeweiligen Nutzer geschickt.
Klasse. Jetzt sagtest du gerade Ausgebildeten und sowas. Muss man jetzt für SkyOne, um halt so eine Meldung abzugeben, muss man da Meteorologe sein oder kann das auch der ganz normale Bürger sein, der sich halt auch ein bisschen für Wetter interessiert?
Ja, natürlich. Also man muss nicht Meteorologe sein, um bei uns mitzumachen. Das kann im Prinzip jeder. Bei uns gibt es ein gestaffeltes System, wo natürlich die direkt ausgebildeten Advanced-Spotter ihre Meldungen per Telefon abgeben. Das kann natürlich nicht sofort jeder Bürger von der Straße machen. Dazu gehört schon ein wenig Schulung. Aber wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, ist es relativ schnell zu lernen. Aber wir haben natürlich auch den Bereich der Basic-Spotter, also sprich diejenigen, die gerade am Anfang stehen, die bei uns mitmachen und die geben ihre Meldungen zum Beispiel per Internet ab, die für uns sehr wichtig sind, gerade in der Nachanalyse von so schweren Unwettern, wenn es auch ein Tornado zum Beispiel gegeben hat, in der Schadensbegutachtung, dass wir so ein paar Hinweise kriegen, wo ist überhaupt was passiert. Also grundsätzlich kann man sagen, bei uns kann und macht eigentlich jeder mit.
Das ist ja schön. Wie bekomme ich jetzt Informationen, genauere Informationen über euch her?
Also man bekommt sehr gute Informationen über unsere Internetseite, das ist www.skyone.de, also wie die Himmelswarnung, und das Ganze kann man sich im Internet angucken, dort sind viele Hintergrundinformationen, wir haben ein eigenes Forum, viele Links, Schulungszentren etc.
Das hört sich auf jeden Fall klasse an. Gut, dann danke ich dir recht herzlich für das Interview,
ja.
Wünsche dir alles Gute und dann noch ein schönes Wochenende.
Ich dir auch, mach's gut, tschüss.
Ja, da bin ich wieder. Mein Name ist Sven Fössing. Wir sind hier bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz und via Internet zu hören auf den Meta Rhein-Main Chaos Days in Darmstadt. Ja, jetzt kommen wir zu unserem dritten Interviewpartner. Das ist Eik Neidert. Er ist Sturmjäger aus Südhessen. Nach diesem Interview werde ich noch etwas über den Film Tornado, Zorn des Himmels, ein Zweiteiler, der Montag, Dienstag auf Pro7 läuft. Danach noch kurz was über Galileo Spezial, das Dienstagabend um 22.15 Uhr kommt, erzählen. Ja, aber nun zum Video mit, zum Interview mit Eik Neidert. Ja, Eik, dann erstmal herzlich willkommen hier zur Unwettersendung von den Meta Rhein-Main Days bei Radio Darmstadt.
Ja.
Gut, Eik, du bist Sturmjäger. Was kann man sich jetzt so genau darunter vorstellen?
Also man beobachtet zum Beispiel Gewitter und Gewittersysteme bzw. sämtliche Arten von vertikalen Wolken- und Luftbewegungen. Verfolgt ihre Entwicklung, vor allem ihre Begleiterscheinungen. Zwar sind da wichtig die Nebenerscheinungen wie Fallböen, Tornados, Hagel. Da geben wir uns zugleich auch Warnungen raus, wir geben Meldungen raus an Skywarn und die geben dann die Meldung weiter an die Stadt den Wetterämter. Die verwenden das dann zur Warnung.
Ja, genau. Skywarn, das Thema hatten wir vorhin auch gehabt und es wird halt also auch von euch Sturmjägern dann weitergegeben.
Ja.
Wie schaut denn so eine Planung überhaupt aus? Also wenn wir jetzt so eine Sturmjagd, man sagt ja nicht einfach, gut, heute gehe ich mal einen Sturm jagen, sondern da muss ja, denke ich mal, irgendwie auch ein kleines Konzept hinter sein. Wie sieht so eine Planung aus und wie die Sturmjagd dann generell?
Also man guckt sich das einige Tage vorher an, Wettermodellen, man bereitet sich das auch vor, es könnte was kommen. Sicher ist es natürlich nicht, weil Wettermodelle ja auch mal einen Fehler machen. Dann die eigentliche heiße Phase beginnt etwa 24 Stunden vorher. Da guckt man sich das dann an, mittels Fernerkundungsmitteln und Internet und was man so Möglichkeiten da hat. Macht dann so eine eigene Vorhersage für sich selber und beobachtet das dann halt, tut das mit der aktuellen Wettersituation abgleichen. Wie ist die Situation jetzt? Wie verändert die sich? Was könnte da kommen? Was könnte da passieren? Und dann am Tag halt, wo das dann eintreten soll, guckt man dann, was macht das Wetter jetzt? Dann packt man sein Auto, man nimmt dann seine Gerätschaften, tut mit den anderen Sturmjägern Kommunikation herstellen, es gibt ja noch mehrere in Deutschland, und tut dann, je nach Lage, tut man entweder rausfahren, fährt dem ganzen Kram entgegen, die ganzen Entwicklungen, oder man sitzt einfach an, man stellt sich in eine Ecke, wo man gut gucken kann und beobachtet das Geschehen. Das ist zum Beispiel bei Wärmegewitterlagen, wo die Gewitterzellen erst entstehen, meistens häufig der Fall.
Und dann macht man halt also so Aufnahmen oder sowas und beobachtet das Ganze halt.
Ja, genau. Und wichtig ist vor allem, wir fahren meistens nicht rein, sondern wir bleiben außerhalb der Gewitter, weil man da eben halt mehr sieht. Und zweitens, bei starken Systemen besteht die Gefahr, dass man selber in Gefahr gerät. Genau. Beispiel bei starkem Hagel oder eben halt Sturmböen. Ein Tornado ist zwar selten, kommt aber auch vor. Und da bleiben wir eigentlich eher davor, um das Ganze wirklich, die Wolkenstrukturen und wie sich das ganze System verhält, um das zu beobachten. Also es ist nicht einfach jetzt nur so, wie viele das vielleicht denken, oh geil, es blitzt, es knallt, es muss unbedingt raus sein, es muss unbedingt regnen, sondern das ist einfach nur mehr oder weniger Interesse, wie verhalten sich solche Systeme und wenn man das im Wort packen, das ist einfach auch teilweise auch Faszination dabei, wie sowas überhaupt funktioniert. Das ist eigentlich nur warme Luft und Feuchtigkeit, die da eigentlich strömt.
Und das ist halt so, das sind halt so die Aspekte, die dich so am Wetter faszinieren, oder kommt da noch was dazu?
Ja, Wetter fasziniert eigentlich, dass dieses System dynamisch ist, dass man es nicht kontrollieren oder vorhersagen kann, hundertprozentig. Und das ist eigentlich wie ein lebendiges Wesen, dass man immer wieder neue Aspekte hat.
Du hattest gerade angesprochen, es gibt noch andere, viele Sturmjäger in Deutschland, kann man das so vergleichen
mit denen? Seit 2002 ein regelrechter Boom eingesetzt, also man rechnet so zwischen 50 und 70 Sturmjäger. Wobei die Dunkelziffer noch recht hoch ist, weil es gibt sicher noch mehr Leute, die auch Gewitter beobachten und da interessiert sind, auch denen hinterherfahren. Und die Leute haben halt kein Internet. Das meiste geht halt über das Internet, die meiste Verbindung und Kommunikation untereinander.
Gut. Du sprachst auch vorhin, die Ausrüstung, die man dabei hat. Habt ihr da spezielle Ausrüstung, die ihr da mitnehmt?
Also das reicht von Digitalkameras, digitalen Camcordern, über jetzt zum Beispiel mobiles Internet, was über Web, UMTS, also über einen Laptop passieren kann, dann Instrumente zur Navigation, GPS, Kompass, dann eben halt hier Kameras, habe ich schon erwähnt, dann halt Wettermessinstrumente dabei, das reicht vom normalen Temperaturmessen über Feuchtigkeitsmessungen bis hin zum Regenmesser und Windmesser.
Gut, das ist ja schon eine nette Ausrüstung, die man dann mit dabei hat.
Ja.
Gut, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, Eik, und wünsche dir dann noch ein schönes Wochenende.
Okay.
Ich denke, dass es heute noch ganz schön krachen wird und das wird kein normales Sommergewitter.
Die Gewittersturm ist die Enge. Kann doch mal daraus werden. Vielleicht braucht Berlin einen Notfallplan.
Der Sturm war genau über mir. Du kannst dir diese Gewalt und Kraft einfach nicht vorstellen.
Ja, so, jetzt komme ich doch nicht drum herum, ein paar Minuten ein bisschen was zu erzählen. Und zwar geht es um die Pro7-Produktion Tornado Zorn des Himmels, ein Zweiteiler, der Montag und Dienstag jeweils um 20.15 Uhr laufen wird. Hier geht es um den jungen Meteorologen Jan Berger, der nach Jahren aus den USA wiederkehrt. Er hat dort Tornados erforscht und studiert. Und in Berlin erkennt er dann erstmal ein paar Vorboten in Deutschland für eine anstehende Katastrophe. Ein Tornado, der droht, auf Berlin aufzutreffen. Wäre natürlich ziemlich unspannend, wenn er da hinkommen würde und sagen würde, hier, da kommt ein Tornado und alles sagt, okay, oh, Panik und weg hier. Daraus könnte man keine 180 Minuten Filmmaterial machen. Also wird das Ganze ein bisschen garniert. Und zwar erstmal mit natürlich familiären Stress. Sein Vater, Meteorologe der alten Schule, und Leiter des ansässigen Wetterdienstes, glaubt ihm natürlich kein Wort und hält Tornados in Deutschland für unmöglich. Wir wurden ja vorhin auch eines Besseren belehrt. Ja, nachdem das natürlich nicht alles wäre, hat er damals seine große Liebe Eva Klein verlassen. Und wären wir jetzt in den 80er Jahren, wäre das einfach nur eine Liebesgeschichte, die nebenbei herlaufen würde. In den 90er Jahren wäre das eine Geschichte, wo noch ein böser Dritter mit dabei wäre, der jetzt mit der Freundin zusammen ist. Aber wir befinden uns in einem neuen Jahrtausend und heutzutage ist der Dritte, also der Konkurrent, irgendein bekannter Freund. Und in diesem Fall ist es sein bester Freund Bruno Meindorf, der jetzt seine große Liebe durchknattert. Ja, die ersten 90 Minuten sind eigentlich auch nur dazu da, die Geschichte ein bisschen zu erläutern, die ganzen Hintergründe. Und hier werden auch nur ein paar Häppchen der Effekte eingespielt, sodass der Zuschauer ein bisschen gefesselt wird an diese Story. Die zweiten 90 Minuten werden eigentlich der Hauptteil des Films, weil da geht es um den Hauptdarsteller, den Tornado, schlechthin. ProSieben ist ja eigentlich bekannt für recht gute Eigenproduktionen und deshalb kann man beim Tornado Zorn des Himmels auch recht gute Qualität erwarten. Als Darsteller hat man bewusst nicht das Who's Who aus der deutschen Schauspielriege genommen, sondern Gesichter, die man zwar kennt und auch schon öfters gesehen hat, aber der Hauptdarsteller ist hier einfach wirklich der Tornado, das Effektkino. Matthias Köberling, der Hauptdarsteller, der den Jan Berger spielt, ist bekannt zum Beispiel aus der ProSieben-Produktion, der bis jetzt erfolgreichsten ProSieben-Produktion, das Jesus-Video. Maria Tanda hat man zum Beispiel bei Knallharte Jungs gesehen.
Der Vater Rudolf Kowalski ist bekannter Theaterdarsteller, hat aber auch Hauptrollen in Tatort und Bella Bock. Ja, noch ein bisschen was zur Produktion. Die Produktionsfirma Teamworks ist momentan eigentlich der Marktführer, was Großproduktion im deutschen Fernsehen angeht. Sie haben zum Beispiel den Zweiteiler, also die Zweiteiler Dresden und die Sturmflut produziert. Und wer diese Filme gesehen hat, hat eigentlich auch schon gemerkt, die Effekte sind nicht von schlechten Eltern. Und das kann man eigentlich auch bei Tornado erwarten. Das, was man jetzt in den Trailern gesehen hat und im Internet an Fotos und Videos, sieht nicht schlecht aus. Und ich denke, es sind ganz gute Chancen, dass es ein deutscher Twister wird. Ja, Realismus. Es gibt einen Bösen, kann man sagen. Das ist natürlich der Vater, der einem nichts glaubt. Repräsentativ dort für den Wetterdienst. Ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Aber Gott, irgendwie muss es ja einen Bösen leider dort geben. Und deshalb empfehle ich einfach nur ein, zwei Bier hinstellen, die Show genießen und nicht über Realismus dort nachdenken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich werde es mir angucken und ich bin gespannt auf die Diskussion danach. So, da bin ich wieder. Jetzt kommen wir nochmal, nachdem ich gerade über den Film Tornado Zorn über Zorn des Himmels, der Film sollte, glaube ich, mal heißen Tornado über Berlin, philosophiert habe, kommen wir jetzt zum Galileo-Spezial direkt nach dem zweiten Teil am Dienstag um 22.15 Uhr. Da wird das Ganze mal auch von den realistischen Standpunkten analysiert. Und damit das Ganze auch nicht mehr so eine langweilige Dokumentation wird, sondern auch ein bisschen repräsentativ ist, wird das Ganze eine Realdokumentation mit darstellerischen Einlagen. Dabei sind dann Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst, Jürgen Vollmer von der Unwetterzentrale und Ansgar Berling von Skywarn. Hier können Sie auch ein bisschen sehen, was wir von Skywarn genau machen und sich eine Meinung darum bilden und vielleicht einfach interessiert dann sogar bei uns mitmachen. Gut, das zu dieser Produktion. Das Ganze geht eine Stunde lang, wurde gedreht einmal in Berlin in einem alten E-Werk und ist halt auch mit Ayman Abdallah in den weiteren Rollen, kann man so sagen. Gut, dann das zu diesem Galileo-Spezial. Dienstagabend 22.15 Uhr nach der Hauptproduktion. So, und jetzt kommt noch einmal Musik.